SWR 2 Forum.
Heute mit dem Thema Fahrplan aus der Corona-Krise. Wann ist Freiheit wieder möglich? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Es ist ein weiterer Schritt raus aus dem Stillstand hin zurück zur gesellschaftlichen Normalität. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Museen und Spielplätze sollen bald wieder öffnen, Gottesdienste möglich sein, allerdings unter strengen Auflagen. Die drängenden Fragen sind heute bei der Telefonschalte der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten unbeantwortet geblieben. Wie geht es weiter an den Schulen, den Kindertagesstätten? Wie lange müssen wir die Kontaktbeschränkungen noch erdulden? Der Unmut in der Wirtschaft wächst, die öffentliche Debatte wird immer gereizter und gleichzeitig warnen Virologen, die Gefahr zu unterschätzen. Doch wie lange halten Demokratie und Gesellschaft dem viralen Ausnahmezustand noch stand? Wie lange darf ein demokratischer Staat die Freiheit seiner Bürger einschränken? Darüber wollen wir in diesem SWR 2 Forum diskutieren. Mit dem Soziologen Professor Dr. Heinz Buhle von der Universität Kassel, dem Politikwissenschaftler Professor Dr. Wolfgang Merkel vom Wissenschaftszentrum Berlin und Professor Dr. Michael Hüter. Er ist Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. Herr Hüter, Sie haben vor kurzem von der Politik Mut beim Weg aus dem Stillstand gefordert. Was die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten gerade eben auf ihrer Konferenz beschlossen haben, ist Ihnen das mutig genug?
Nein, mutig heißt ja nicht, dass man hasardeurhaft ist, sondern dass man den Blick nach vorne richtet und Erwartungen stabilisiert und Orientierungen gibt, auch in einer solch schwierigen Phase, und dass man abwägt. Was bisher immer noch nicht gelungen ist, offensichtlich in der politischen Debatte, ist, umfassend zu sehen, dass keine Strategie nur für Gesundheit und die andere für Wirtschaft, sondern alle Strategien, die wir wählen, haben wirtschaftliche Folgen und gesundheitliche Folgen. Also die Pandemiebekämpfung hat natürlich eine herausragende Bedeutung gehabt, als wir im März den Anstieg der Infektionszahlen gesehen haben. Aber mit fortlaufender Beherrschung tritt das ökonomisch zusammen. Und da muss man fragen, was folgt denn aus den wirtschaftlichen Schäden für Gesundheit? Wir wissen, dass Depressionserleben Lebenserwartung verkürzt und andere Dinge. Also das zusammenzudenken und zusammen zu diskutieren, ist eigentlich jetzt die Herausforderung. Und dazu habe ich noch wenig aus der Politik gehört.
Machen Politiker gerade die Erfahrung, dass es leichter ist, eine Gesellschaft runterzufahren, den Shutdown zu verhängen, als ihn danach wieder zu beenden?
Ja, ich glaube, das ist das, was wir erleben, denn sie können relativ klar und deutlich in einer Sekunde den Shutdown definieren und ausrufen, und jeder versteht es auch in einer Eskalationsphase einer Pandemie. Aber danach müssen sie schrittweise tun, danach müssen sie in diesen von mir genannten Abwägungsprozess, und danach wird auch deutlich, dass sie ja etwas verändern müssen in ihrer Argumentation. Sie sagen ja, sie machen den Shutdown, weil sie damit ein Sicherheitsversprechen geben, ein Sicherheitsversprechen für Gesundheit. Und sie müssen dann ja hinterher differenzieren und zu sagen, natürlich hat diese Strategie, die Pandemieabwehr oder Eindämmungsstrategie, auch Kosten, die letztlich nicht nur ökonomisch, sondern auch sozial und gesundheitlich sind. Und das macht die Sache außerordentlich schwierig. Und da muss Politik dann auch früh in diese Abwägung gehen.
Welche Beschlüsse hätten Sie sich heute von der Bundesregierung und von den Ministerpräsidenten erhofft?
Naja, auf jeden Fall einmal deutlich zu machen, was für die Bereiche, die ja keinerlei Geschäftstätigkeit machen müssen, denn für einen Zeithorizont zu erwarten ist. Da hat man ja zwischenzeitlich auch vielfach diskutiert. Ich meine das Hotel- und Gaststättengewerbe. Wenn sie keinerlei Umsatz haben, dann ist irgendwann die Existenz dieser ja vielfach kleinen Unternehmen mit kurzer Kapitaldecke, mit keiner besonderen Rendite dann auch zu Ende. Dann kann man sagen, im Hotel- und Gaststättengewerbe haben wir ohnehin eine hohe Insolvenzrate. Da ist leicht ein- und auszutreten, aber das kann ja nicht unser einfach Gedanke sein, das hinzunehmen, sondern wir müssen ja auch darauf achten, dass wir hier Perspektiven eröffnen, dass sie sich einrichten können. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was Sie eingangs auch zitiert haben und der Grund, warum die Menschen und die Akteure in diesen Branchen auch so frustriert sind.
Gleichzeitig sagen Virologen, man weiß immer noch so unglaublich wenig über diese Krankheit Covid-19. Wie lange sind Menschen eigentlich immun dagegen? Wie infektiös sind Kinder eigentlich wirklich? Da gab es heute eine Studie des Berliner Virologen Christian Drosten, die das ein Stück weit klärt, aber immer noch nicht abschließend. Diese Studie ist nicht geprüft. Also ist es da nicht richtig, in der Krise auf sich zu fahren und lieber vorsichtiger zu sein, als zu schnell zu öffnen?
Naja, sicherlich ist richtig, dass wir auf Sicht fahren. Aber auf der anderen Seite muss ich doch die Gesundheitsrisiken entgegenhalten und die sonstigen Risiken, die diese Strategie in sich trägt. Also Beispielsweise die Frage, was heißt das für Bildungsgerechtigkeit, was heißt das für häusliche Gewalt, für Kindeswohlgefährdung, was heißt das für genau diese Fragen? Darüber wissen wir relativ viel. Das heißt, mein Werden ist unverändert darüber, nicht nur das eine zu sehen, das ist die eine Bedrohung, aber das andere mitzudenken, übrigens auch ein Thema gewesen, was ja Wolfgang Schäuble mit dieser Woche in die Diskussion gebracht hat.
Ja, dazu werden wir auf jeden Fall noch kommen. Herr Merkel, behutsam, vorsichtig, schrittweise, so haben die Vertreter der Bundesregierung und der Länder in den letzten Tagen ihre Strategie der Öffnung oft beschrieben. Spielt die Politik mit ihrem Krisenmanagement auf Zeit? Was ist Ihr Gefühl?
Die Politik spielt auf Zeit, aber sie tut das auf einer sehr wackeligen Basis der wissenschaftlichen Forschung. Und das enthüllt auch etwas. Wir haben in den letzten Wochen, wir, die Bevölkerung, wie die politischen Eliten, doch zu sehr geglaubt, dass die Wissenschaft die Verwalterin der Wahrheit ist. Schon der Singular war falsch. Wir haben unterschiedliche Stimmen gehört bei den deutschen Virologen zwischen deutschen, französischen, amerikanischen oder britischen Virologen. Also wir lernen daraus. Auch in der Wissenschaft bedarf es eines Pluralismus, eines beständigen Korrigierens der Erfahrungen und der Erkenntnis. Und das lässt sich auch auf die Politik übertragen. Auch dort brauchen wir ein Ringen um unterschiedlich gute Lösungen, immer um die besten Lösungen. Die bekommt man aber nicht, wenn man keine Debatte führt und keinen Diskurs.
Herr Bude, wie sehen Sie das?
Na, ich würde es so sehen, die Bundesregierung hat zwei wichtige Entscheidungen getroffen und auf diesen beiden Entscheidungen basiert auch die gesamte Strategie, nämlich erstens eine Eindämmung vorzunehmen des Virus und keine Herdenimmunisierungsstrategie einzuschlagen. Das war eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Die zweite wichtige Entscheidung ist, dass wir keine Drohkulisse politisch aufgebaut haben mit bestimmten Sanktionselementen, sondern eher von der Verantwortung der Einzelnen ausgegangen sind. Das sind die beiden entscheidenden Punkte und die ich absolut für richtig halte. Und wenn man diese beiden strategischen Entscheidungen der Bundesregierung und der Länder, wenn man die sich vor Augen hält, kann es eigentlich keine andere Strategie geben als eine schrittweise Öffnung der Gesellschaft und zwar von einem Zustand in einen nächsten. Es gibt nicht die Situation, dass man jetzt sagt, so, jetzt haben wir wieder eine Normalität, was auch die Themenstellung der Sendung suggeriert. Jetzt öffnen wir wieder, dann ist wieder Freiheit da. Das, glaube ich, ist eine völlig falsche Vorstellung. Und das betrifft nicht nur den wissenschaftlichen Forschungsstand, sondern auch die politische Strategie. Und die politische Strategie ist, das möchte ich noch mal sagen, richtig gewesen. Aber Herr Hüther hat einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt. Es kann sein, dass wir, wenn wir die Wirtschaft außen vor lassen und immer sagen, ihr müsst warten, ihr müsst abwarten, insbesondere, ich würde mal sagen, der Publikumswirtschaft das sagt, also dem Gaststätten- und Hotelleriegewerbe, also diese Wirtschaftszweigen, die mit den Leuten zu tun haben, dann kann sich daraus ein sehr unangenehmer Stimmungseffekt ergeben. Nämlich die Stimmung einer, wenn Sie so wollen, aggressiven Unduldsamkeit, auch einer aggressiven Ohnmachtsstimmung. Und das wäre sehr, sehr schlecht, auch für die strategischen Entscheidungen der Bundesregierung und der Länder. Und hier muss man total aufpassen, dass die Gesellschaft nicht insgesamt in einen Wartezustand verfällt und eigentlich ihre Eigenaktivität verliert, die sie in den letzten Wochen gezeigt hat.
Darf ich da kurz was dazu sagen? Ich stimme nicht ganz überein mit dem, was gerade Heinz Bude gesagt hat. Die Politik hat zwar keine Drohkulisse aufgebaut, aber sie hat etwas gemacht, was völlig einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik ist. Sie hat zentrale Freiheits- und Grundrechte suspendiert, sozusagen kaltgestellt. Und dafür haben wir keine hinreichende, jenseits der reinen medizinischen Begründung, keine hinreichenden Begründungen bekommen. Die Kanzlerin hat am Anfang eine durchaus für ihre Verhältnisse gute Rede gehalten. Dann ist sie wieder abgetaucht. Wo ist eigentlich die Begründung, dass im fünften oder sechsten, in der sechsten Woche des Shutdowns diese Grundrechte weiter suspendiert werden dürfen? Da kann ein Gewöhnungseffekt in der Bevölkerung entstehen, die sagt, naja, die machen das schon. Und bei der nächsten Krise oder nächsten Infektionswelle wird der Schalter wieder umgelegt und wieder Grundrechte außer Kraft gesetzt. Das ist hochriskant für die Demokratie. Und ein Wort nochmal zur Drohkulisse. Ich befinde mich gegenwärtig in Bayern. Herr Söder hat von Anfang an eine solche Sprache auch der Drohung benutzt. Und das hat ihn ja paradoxerweise so populär gemacht in den Augen der Bevölkerung. Also hier offenbart sich auch ein scharfes Wort, aber so kommt es mir manchmal vor, ein leichter Untertanengeist in der Bevölkerung zum Vorschein, die sagt, naja, die werden das schon machen. Grundrechte sind vielleicht nicht so wichtig. Hochriskant.
Aus virologischer Sicht gibt es keine Grundlage, denn Lockdown...
Mir macht das wirklich, wirklich auch Sorge. Ich sehe es genauso, wie es Herr Merkel gerade formuliert hat. Denn dahinter steht dann noch ein Punkt, den ich gerne ergänzen würde. Diese extreme Eingriffsbereitschaft und auch Spiegel der Duldsamkeit der Bevölkerung in die Grundrechte hat ja eine zweite extreme Entscheidung, nämlich dass wir das alles kompensieren mit einem offenbar unlimitierten öffentlichen Haushalt. Das heißt, die Ruhigstellung des Unwohlseins gegenüber dieser extremen Eingriffssituation in unsere Grundrechte wird erkauft durch das Versprechen, wir haben einen völlig unlimitierten öffentlichen Haushalt, aus dem wir alles, was irgendwie noch kommt, finanzieren können. Wir werden am Ende sehen, dass das noch andere Fragen aufwirft. Ich will nur sagen, damit diese extreme Situation auf der einen führt zu der extremen Situation in der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Und das ist der Deal, der da gemacht wird, um das einigermaßen in der Bevölkerung zu vermitteln. Und augenblicklich merken wir, dass der Deal nicht mehr läuft, weil die allein heute genannten 10 Millionen Menschen in Kurzarbeit ja ein Drohpotenzial sind. Das ist nahezu ein Viertel der Erwerbstätigen, um einfach mal die Größenordnung deutlich zu machen. Das heißt, die wirtschaftliche Destabilisierung wird im Augenblick jeden Tag mehr sichtbar.
Herr Bude, laut einer aktuellen Umfrage gehen die Lockerungen jedem zweiten Deutschen zu schnell. Hat Herr Merkel recht? Ist uns unsere Freiheit zu wenig wert?
Nein, ich sehe das ganz anders. Ich kann auch nicht erkennen, dass der bayerische Ministerpräsident autoritative Züge an den Tag gelegt hätte. Denn in seinen wichtigsten Äußerungen, in seinen wichtigsten Verlautbarungen hat er, mal modern gesprochen, außerordentlich inklusiv sich geäußert. Der berühmte Satz, wir lassen niemandem im Regen stehen, war insbesondere auf die Wirtschaft und insbesondere auf die natürlich Familienbetriebe in Bayern gerichtet. Das war eine ganz, ganz wichtige Aussage des Ministerpräsidenten. Und es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass die Regierung gerade in der gegenwärtigen Situation Kurs hält. Und sich, dass es natürlich Unruhe in der Gesellschaft gibt, das ist klar. Und das ist auch vernünftig so. Aber die Regierung muss Kurs halten. Sie muss zu ihren Grundsatzentscheidungen, die sie am Anfang gefällt hat, stehen bleiben. Nur dann werden wir in einen ruhigen Korridor der Öffnung der Gesellschaft hineingehen. Und zwar ein weiterer Punkt, dem ich auch beiden, sowohl Herrn Hüther als auch Herrn Merkel, widersprechen muss. Die Daten, die wir vorliegen haben, sagen ganz eindeutig, dass es keine angstgetriebene Konformität in der Bevölkerung war, sondern, um es mal sehr einfach auszudrücken, die Verantwortungszumutung, die seitens besonders der Bundeskanzlerin herausgestellt worden ist, ist von der Gesellschaft angenommen worden. Das ist doch der interessante Fall. Der interessante Fall ist nicht das Weggeben der Grundrechte, sondern wir haben die interessante Situation gehabt, dass es eine Art von eine Akteursposition der Gesellschaft gegeben hat, weil die Grundaussage von Anfang an war, wir werden das nur hinkriegen, wenn wir das insgesamt versuchen, als eine Herausforderung und zwar von jedem Einzelnen zu begreifen.
Also ist kein obrigkeitsstaatliches Denken, ist kein autoritärer Charakter am Werk.
Ich halte das für eine völlig falsche Interpretation. Das ist so beliebt, wenn man auf die deutsche Gesellschaft schaut. Ich sehe eigentlich, das ist eine große Parallele zu der Situation von 2008/2009. Ich kenne keine Gesellschaft der westlichen Welt, die so ruhig und gesammelt wie die deutsche Gesellschaft auf die erste große Wirtschafts- und Finanzkrise der Nachkriegszeit reagiert hat. Und ich sehe auch keine Gesellschaft in der westlichen Welt, die in solcher Verantwortungslogik auf die große Herausforderung, neue Arten von Herausforderungen, von der und das sicherlich nicht die erste sein wird, wie wir sie jetzt haben,
reagiert. Naja, ein kleiner Einwurf. Ich schätze ja deine Analysen immer sehr, Heinz, aber hier wird mir etwas schwindelig. Bei diesem Lob, wenn ich höre, keine Gesellschaft hat er so hingekriegt wie die Deutsche. Gibt es skandinavische Länder nicht? Hat Österreich das nicht ähnlich gemacht? Und wenn man in die so und so allerdings nicht besonders glaubwürdigen Statistiken hineinschaut, dann gemessen an der Todeszahl ist man in Osteuropa oder sonst wo deutlich besser. Ich glaube den Statistiken erstens nicht und zweitens lässt du einen Punkt raus. Eine Demokratie muss nicht nur Kurs halten. Eine Demokratie hat Institutionen und Verfahren installiert, die es ihr möglich macht, zu lernen, Kurs zu korrigieren. Die Wissenschaft, die Virologie und die Epidemiologie haben sich permanent gewissermaßen geändert und in ihren Voraussagen und Analysen doch korrigiert. Dasselbe muss in einer Demokratie möglich sein. Und eine Demokratie, die sich primär dadurch auszeichnet, dass sie Kurs hält und dass möglichst keine Opposition da ist, dass eine Kanzlerin da ist, die Diskurse geradezu verbieten will, ihren Ministerpräsidenten, das ist für mich eine Einschränkung von Pluralismus, eine Einschränkung der Debatte hier. Meine ich, hat die Demokratie mehr zu bieten, als nur Kurs zu halten.
Herr Hüther, zu.
Darf ich darauf reagieren?
Bitte, Herr Bude.
Nein, ich glaube, dass es hier in dieser allgemeinen Analyse stimme ich mit Wolfgang Merkel völlig überein. Wir können nicht von der Virologie und der entsprechenden zusätzlichen Wissenschaft, die Ausbreitungsdynamiken untersucht, nicht politische Entscheidungen abhängig machen, weil die haben Populationen im Blick. Ausbreitungsgeschwindigkeiten eines Virus innerhalb von Populationen. Das, worüber wir reden über Gesellschaften, wir reden nicht über Populationen. Und die Aussagen über Populationen können nicht in Aussagen über Gesellschaften so schnell übersetzt werden. Und das wichtige Zwischenglied ist die Politik, ist die Demokratie. Vollkommen richtig. Das ist absolut die Konstellation, die wir jetzt haben. Also wir haben und das ist jetzt die neue Situation. Wir haben wir haben die Logiken der Populationen, wir haben die Differenzen in der Gesellschaft und die Frage, wie können wir das jetzt demokratisch steuern? Wichtig aber trotzdem ist, dass ich habe keine Indikatoren, dass es irgendeine Art von Autoritarismus oder gar Untertanengeist in der Gesellschaft geben wollte. Alle Leute, die aufstehen und sich dagegen sozusagen zur Wehr setzen, sind außerordentlich merkwürdige Querallianzen. Jedenfalls die ich in Berlin her beobachte, das sind keine Leute, die ich nun für besonders demokratisch motivierte Leute halten würde.
Aber das ist nebensächlich. Wir diskutieren, welche Leute das sagen. Wir diskutieren in der Sache. Man kann nicht in dieser Art und Weise gutieren, wenn eine Opposition sich selbst entmündigt, wie sie es teilweise gemacht hat. Ein Parlament, das eher abnickt, als deliberativ Entscheidungen trifft. Ich habe das Gefühl, Deutschland ist eben nach wie vor eher das Land von Carl Schmitt, also vor allen Dingen Entscheidungen, Entscheidungen, Entscheidungen und nicht das Land von dem großen liberalen Ralf Dahrendorf, das sagt Freiheit und Lebenschancen. Und ich glaube, du unterschätzt hier die Gefahr, die auf unsere Demokratie und auf die Gewohnheitseffekte der Bevölkerung abheben können. Und ich glaube, da muss man vorsichtig sein und nicht denken, das ist bei uns Vergangenheit, die autoritäre Persönlichkeit oder das Untertanentum. Wir haben das in anderen Gesellschaften erlebt, das in stabilen demokratischen Gesellschaften von den USA bis hin nach Tschechien und Polen, wo wir das eben nicht mehr haben. Warum soll gerade in Deutschland diese Gefahr nicht mehr bestehen? Und ich meine, wir sollten hier viel, viel vorsichtiger sein, als wir es bisher gewesen sind.
Herr Hüther, lassen Sie es mich ein bisschen zuspitzen. Im Moment haben wir die Situation, dass sich die Bundeskanzlerin alle 2 Wochen mit den Ministerpräsidenten trifft und in Krisensitzungen aushandelt, welche Grundrechte sie den Bürgern wieder zugesteht. In der Demokratie ist ja eigentlich das Volk der Souverän, dieses Regieren im Notstand, das wir gerade erleben. Ist das noch demokratisch?
Ja. Naja, in solchen Situationen ist natürlich die Exekutive gefragt. Und dann ist es aber umso wichtiger, dass eben der Diskussion deutlich wurde, dass es auch erklärt wird, dass es transparent gemacht wird, dass immer wieder begründet wird, warum man diese Entscheidung macht. Und was ich dann auch nicht mehr gut fand, also am Anfang ist es eben gesagt worden, die erste Rede der Bundeskanzlerin, diese Fernsehansprache war durchaus überzeugend, sie war auch der Sache angemessen. Dann ist einfach unterwegs mal 14 Tage verlängert worden, dieser Grundrechtseingriff, ohne eine Erklärung. Dann haben wir gehört letzte Woche, ach nee, am 30. April sagt die Kanzlerin, auf einer Pressekonferenz in Brüssel würde nichts entschieden. Wir wüssten, wir machen das am 6. Mai. Das sagt die Bundeskanzlerin einfach so. Das heißt, eine Woche mehr Unsicherheit, eine Woche mehr Unklarheit und eine Woche mehr Offenheit über das, was wir noch zu erwarten haben. Das verbindet sich dann mit einer Debatte, wo man sich auch auf beliebige Indikatoren einlässt. Dann ist es die Verdopplungsperiode, der R-Faktor. Wenn man das mal sich anschaut beim Robert-Koch-Institut in der epidemiologischen Berichterstattung, sagen die, der R-Faktor ist einer, den man aber mindestens um zwei andere, wenn man ein Bild beschreiben will, ergänzen muss. Und das kann ich auch von der Bundeskanzlerin erwarten, zu sagen, es geht auch um die Belastung der Intensivmedizin und es geht um die Frage der Höhe der gesamten Neuinfektion oder der aktiven Fälle, wenn man es noch genauer will. Und das muss ich in eine Beziehung setzen und sagen, wo stehen wir heute? Der Eindruck, der ja auch entstanden ist, und das wird ja auch in Breite auch diskutiert, ist nach dem Motto, da wird dann immer noch was nachgeschoben, um das den weiteren Lockdown zu halten. Sondern man will doch eine differenzierte Begründung. Und noch einmal, dazu gehört halt auch ein Blick, dass diese Strategie selbst Effekte hat. Also das ist das wirklich, was sie am meisten stört. Und das ist auch beispielsweise vom Kanzleramtsminister in einem Interview gesagt wurde, die Wirtschaft steht jetzt mal hinten an. Dabei ist es nicht die Alternative. Wir müssen auch in einer solchen Situation gemeinsam die Dinge bewegen und auch letztlich möglich machen, dass wir handlungsfähig sind. Wenn wir nichts erwirtschaften, sind wir auch nicht handlungsfähig. Also das ist ja, klingt jetzt ziemlich banal, aber ich habe den Eindruck, es muss auch mal wieder gesagt werden. Wenn wir nichts erwirtschaften, entsteht nicht nur kein Einkommen, sondern auch keine Steuereinnahmen. Wie soll denn der ganze Kreislauf in Gang kommen, wenn wir auf dem Weg dahin zwar am Ende das eine Ziel erreicht haben, aber die anderen Ziele nicht und damit ganz andere Konsequenzen. Und dieser Prozess, den habe ich bisher in keiner Äußerung der Bundeskanzlerin gespiegelt gesehen. Und der gehört aus meiner Sicht Kern zu dieser demokratischen Debatte.
Es gibt ein Szenario, viele nennen es den Worst Case, nämlich dann, wenn wir den Shutdown jetzt lockern, die Ansteckungszahlen wieder bedenklich steigen, wir den nächsten Shutdown verhängen und immer so weiter runterfahren, hochfahren, zweite Welle, dritte Welle. Herr Hüther, wie lange halten wir das durch?
Also das halten wir nicht lange durch, aber ich halte das auch ehrlich gesagt für eine Zumutung, das als eine Drohung immer so aufzurufen, denn das unterstellt ja, dass wir die zwischenzeitlich gemachten Erfahrungen nicht nutzen. Was haben wir denn gelernt in diesen zwei Monaten? Wir haben gelernt, dass man beispielsweise in der Industrie produzieren kann, ohne dass Probleme entstehen. International aufgestellte Produktionsunternehmen, Produktionsdienstleister haben minimale Infektionszahlen, weil sie das gut organisieren können. Daraus können wir erstens lernen. Zweitens, wir haben doch Erfahrung gemacht im Einzelhandel. Wir haben vor allen Dingen aber auch zu sehen, dass sich Gesellschaft verändert. Menschen lernen und reagieren. Wir Ökonomen nennen das die Lukas-Kritik. Das heißt, ein Modell, das wir mal gezimmert haben, funktioniert nicht mehr, weil Menschen sich anpassen und damit die Strukturelemente sich verändern. Und das gehört doch auch dazu. Denn der sogenannte R-Faktor, wenn ich nochmal zitieren darf, ist ja das auch nach Auswahl. Gerade Robert-Koch-Institut am 20. März, also vor Lockdown, nach der ersten öffentlichen Sensibilisierung aber schon zurückgegangen. Das heißt, Menschen reagieren und Menschen lernen auch. Und das ist ein kollektiver Prozess und der gilt auch weiter. Insofern finde ich es ehrlich gesagt sehr eigenartig, immer zu sagen, dann muss ich dann übermorgen, so wie die, wenn das Kind nicht brav war, sagt Mutti, ich werde dann den Lockdown nochmal machen oder du kriegst nochmal Fernsehverbot. Das kann doch nicht der Umgang sein, sondern wir müssen schauen, wie wir es eindämmen. Und das Ziel war ja nicht der Lockdown an sich, sondern die Organisierbarkeit im Gesundheitssystem, die Vermeidung, dass unser Gesundheitssystem überfordert wird. Wir haben so viele Intensivbetten wie kein anderes Land pro Einwohner. Wir haben in Berlin mal eben, das ist gerade, wird jetzt eröffnet, nochmal ein 1.000-Betten-Notkrankenhaus aufgebaut. Wir sind in der Lage, die Intensivmedizin zu erhöhen. Ohne, ich sage nicht, dass es der einzige Weg ist, aber es zeigt sich doch, dass wir das managen können. Warum sollten wir deshalb jetzt sagen, es muss einen zweiten Lockdown? Ist dann einfach das, was dann droht. Ich glaube, dass wir dann mit differenzierten Maßnahmen, regional, wenn es in Tirschenreuth ein Problem geht, muss ich nicht das Emsland absperren. Und genauso sehen wir, es waren regional differenzierte Prozesse, die sich nicht egalisierend über das Land ausgeschüttet haben.
Herr Bude, wir fragen ja in dieser Sendung nach einem Fahrplan aus der Krise. Was ist denn Ihr Eindruck? Hat die Politik überhaupt einen Plan? Also wissen wir eigentlich, wo wir hinwollen in dieser Krise?
Na, das Grundmodell, was am Anfang stand, da gibt es immer so eine schöne amerikanische Formel für, war Hammer and Dance. Das heißt, wir kommen mit dem großen Hammer, die Stillstellung der Gesellschaft, und bringen sie dann die Gesellschaft ganz langsam wieder. Und das ist jetzt ein interessanter Punkt, wenn ich sage wir. Es muss eine geregelte Form, sie wieder ins Tanzen zu bringen, geben. Und das ist der interessante Punkt. Das ist auch die notwendige Auseinandersetzung, die wir jetzt haben. Wie werden wir, wie kommt die Gesellschaft wieder ins Tanzen? Und es ist absolut richtig, dass wir beispielsweise Autohäuser nicht länger, die muss man nicht geschlossen halten. In Autohäusern, die Autos werden hergestellt, die müssen auch verkauft werden. Und Autohäuser kann man wunderbar einrichten, völlig unproblematisch. Man kann sich Autos angucken. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass die Leute jetzt innerlich wieder auf interessante Kaufentscheidungen sich selber vorbereiten. Also die mehr Investitionen auch im Kopf, in den Gefühlen gebraucht, wie beispielsweise ein Auto zu kaufen. Oder wenn man das gar nicht mag, die Autos, dann vielleicht eine neue Couchgarnitur zu kaufen. Auch das lässt sich alles wunderbar machen. Und ich glaube, der wichtige Punkt ist, die Gesellschaft zum Tanzen bringen heißt, die hohe Beteiligungsbereitschaft der Bevölkerung jetzt wieder zu nutzen, um die Bewegung in der Gesellschaft langsam zu öffnen. Ich bleibe noch bei meinem Punkt, es muss eine Schritt-für-Schritt-Strategie der Öffnung sein, wo die Grundbotschaft ist, wir gehen von einem Zustand in den nächsten, und es gibt so etwas wie eine Anschlussselektivität, wie in manchen Theorien das so schön gesagt wird, von einem Zustand in den nächsten geben. Und ich stimme meinen beiden Gesprächspartnern zu, in dem Punkt, dass wir im Augenblick so etwas wie eine neue Botschaft für die Bevölkerung brauchen. Die erste war Flatten the Curve, also alle haben gesagt, ja, wir müssen die Kurve flacher kriegen. Jetzt braucht man ein neues Ziel. Und das kann nicht einfach nur Öffnung heißen. Das ist zu wenig. So kann man das nicht hinkriegen. Und ich würde gerne sehr viel Geld für diese neue Formel geben.
Herr Merkel, es wird ja auch über Alternativen zum Shutdown nachgedacht. Eine lautet, Risikogruppen, also vor allem ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen, besonders zu schützen. Eine Gruppe um den Virologen Alexander Kekulé vertritt dieses Modell, darunter Herr Hüther, auch Ihr Kollege, der Ökonom Thomas Straubhaar. Menschen, die stärker durch das Virus gefährdet werden als andere, soll man die, darf man die anders behandeln als den Rest?
Eine schwierige Frage und keine leichte Antwort. Ich komme sofort dazu. Ich habe eine Einlassung noch zur Heinz-Bude. Das ist ja eine wunderschöne Metapher, die Gesellschaft zum Tanzen zu bringen. Ich befürchte, dass dieser Shutdown bestimmte Gruppen in der Gesellschaft zu allem veranlasst, aber nicht zum Tanzen. Die Verteilungskonflikte werden sich verschärfen in unserer Gesellschaft. Die Bildungschancen ebenfalls weiter auseinandergehen. Das ist sozusagen nicht der Moment, wo wir das Tanzen erwarten können. Wir wissen übrigens aus anderen Postkrisenentwicklungen der Gesellschaft, wie etwa bei dem Hurricane Katrina in den USA, dass zunächst nach der Krise die Hilfsbereitschaft in der Gesellschaft erstmal geradezu zusammengebrochen ist und dass es ein egoistisches Rückbesinnen gibt. Und das dürfen wir nicht unterschätzen, sowohl im nationalen Maßstab als auch im europäischen Verbund, wo ich verschärfte solche Verteilungskonflikte erwarte. Risikogruppen. Ich glaube, dass das mit der Verfassung nicht zu machen ist. Wenn man etwa selektiv sagt, ihr über 70-Jährigen, ich formuliere das so, dass ich noch nicht drunter falle, man könnte natürlich auch sagen, ihr 65-Jährigen oder ihr 80-Jährigen, alles wäre gewissermaßen etwas arbiträr. Euch entziehen wir auf Dauer die Grundrechte, damit die anderen die volle Breite dieser Grundrechte tatsächlich wieder erhalten kann. Ich glaube, dass das nicht geht, und ich bin der Meinung, das würde schon bei den Verfassungsgerichten in den Ländern und beim Bundesverfassungsgericht stolpern. Finde ich auch richtig. Man kann nicht selektiv Grundrechte bestimmten Gruppen in der Bevölkerung entziehen. Das heißt nicht, dass man Vorsichtsmaßnahmen ganz stark und Überzeugungsmaßnahmen auf die Risikogruppen der Gesellschaft abstellen kann, aber bitte nicht eine selektive Verteilung von Grundrechten Menschenrechten. Auch da fände ich wiederum einen Einstieg in eine Demokratie- und Rechtsstaatsproblematische Ordnung für nicht gangbar und würde stark davor warnen.
Herr Hüther, ein großer Hoffnungsträger bei der Bekämpfung der Pandemie ist die geplante Corona-App, die gerade entwickelt wird. Die App sollte eigentlich schon kurz nach Ostern fertig sein. Dann gab es Streit um den Datenschutz. Jetzt soll sie Mitte Mai kommen, während andere Länder schon längst solche Apps im Einsatz haben. Dass so ein wichtiges Instrument zur Eindämmung des Virus noch immer fehlt, dass man da wertvolle Zeit hat verstreichen lassen, ist das nicht ein peinliches Versagen der Politik?
Naja, es ist zumindest ärgerlich. Wir haben ja einige solche Dinge. Es ist auch zu lange gezögert worden, wirklich Masken dort zentral zu beschaffen, wo es geht, und nicht über das Beschaffungsamt der Bundeswehr. Nicht? Also auch das sind solche Lektionen. Es ist nicht nur alles rund gelaufen. Wir müssen geradezu beten, dass es mit auch gut gegangen ist bisher. Aber diese App ist in der Tat eine Herausforderung. Wir haben den anspruchsvollsten Datenschutz, das ist auch alles richtig. Wir wollen ja unsere Persönlichkeitsrechte wahren. Das führt zu weiteren Komplikationen. Aber in solchen Situationen kann man ja auch mal wirklich testweise einfach eine App übernehmen, die schon erprobt ist. Man muss fragen, ob das technisch sozusagen überführbar ist. Das kann ich nicht beurteilen. Aber hier verlieren wir in der Tat immer unnötig Geschwindigkeit. Denn es ist ja so, es gibt ja keine Individualisierung oder Personalisierung, genauer gesagt, der Daten, sondern es wird einfach nur möglich sein, einen Hinweis zu geben, dass man mit jemandem Kontakt hatte, der möglicherweise getestet wurde. Also insofern, ja, das gehört aber das Zweite dazu, Stichwort Testen, dass wir das auch entsprechend weiter hochfahren. Die Kapazitäten sind jetzt angeblich bei 800.000, wenn ich das in der Woche, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Und es wäre ja auch ein Instrument, wo man sagen kann, wie schützt man denn Risikogruppen? Herr Merkel hat darauf hingewiesen, das teile ich vor, Sie können jetzt nicht die Grundrechte einsammeln, aber man kann natürlich bestimmte spezifische Vorsorgen machen, also die Pflegerinnen und Pfleger in Altenheimen regelmäßig zu testen. Wir brauchen diese Schnelltests, damit das dann auch dort, das ist ja der wesentliche Hebel, da muss man schauen, wie kann man den Kontakt der Personen in alten Pflegeheimen zu der Familie so organisieren, dass das alles möglich ist, aber mit entsprechender Vorsicht. Also da haben wir ja Möglichkeiten, auch besondere Leistungen, besondere Angebote auch zu machen, damit diese Gruppen dann auch ihr Risiko nicht sozusagen auch wahrnehmen müssen.
Herr Bude, ein bisschen bösartig könnte man über die Mentalität der Deutschen sagen, unsere Grundrechte geben wir her, aber beim Datenschutz, da hört für uns der Spaß auf. Ist das zu ungerecht?
Ja, das ist deshalb ungerecht, weil ich glaube, es hat niemand leichtfertig seine Grundrechte aufgegeben. Und alles das, was Wolfgang Merkel völlig zu Recht gesagt hat, man kann nicht eine sogenannte Risikogruppe konstruieren und sagen, für euch gelten bestimmte Grundrechte nicht mehr. Das ist auch gar nicht nötig. All das ist überhaupt nicht nötig. Es ist im Aufbau eine Flexible Response Struktur der Pandemieeindämmung, die immer dann ganz wichtig ist, zum Einsatz zu bringen, wenn es ein Aufflackern an bestimmten Stellen wieder gibt. Genau. Und das kann man relativ gut organisieren. Dafür gibt es jetzt auch eine gewisse hybride Struktur, die sich jetzt so langsam herausarbeitet. Also wir brauchen das alles überhaupt gar nicht. Wir brauchen nicht sagen, die Alten dürfen nicht mehr. Das ist alles gar nicht nötig. Und vollkommen richtig ist, was das Sterben in den Heimen betrifft, hat Herr Hüther absolut recht. Das kann man in gewisser Weise technisch lösen, dieses Problem. Da ist viel falsch gemacht worden. Das ist vollkommen richtig. Aber da ist ein lernender Prozess und da können wir drauf reagieren. Die Grundfrage bleibt. Und das ist etwas, glaube ich, da habe ich eine etwas andere Position als Herr Hüther und Herr Merkel, meiner Ansicht nach. Es ist nicht die Frage, dass wir jetzt wieder in einen Zustand kommen, wo wir sagen, das war jetzt die Episode der Ermächtigung der Exekutive und jetzt geht es alles wieder in die Breite der Demokratie und der Gesellschaft. Wir werden in einen anderen Zustand kommen und das heißt nicht, dass das jetzt alles wieder wie vorher ist. Und wir sind auch dabei, in diesen anderen Zustand zu kommen. Und ich sehe auch nicht ein, es kann auch sein, dass man wieder sehr gut wieder in Restaurants gehen muss. Und es ist auch wichtig, dass die Restaurantbetreiber selbsttätig Vorstellungen entwickeln, wie man ein tolles Restaurant machen kann, das auch gleichzeitig den Schutzbedarfen entgegenkommt. Und das ist die Kernfrage der nächsten 30 Jahre. Wie können wir Freiheit und Schutz zusammenbringen, wenn wir glauben, dass die Schutzfrage sekundär ist und die Freiheit Frage primär, haben wir schon verloren.
Das heißt, der Zustand, von dem Sie sprechen, das ist eine Art Koexistenz mit dem Virus?
Das ist eine Koexistenz, wenn wir, es braucht zwei Dinge, die augenblicklich, wo es interessante Fortschritte gibt. Wir brauchen quasi ein Medikament gegen den Virus und wir brauchen eine Möglichkeit einer Impfung, die einen vor dem Virus schützt. In der Medikamentenentwicklung scheint die Entwicklung besser voranzuschreiten im Augenblick. Wir kennen das schon von AIDS, da war das auch ein Thema. Da war die Frage, dass sozusagen die Medikamententwicklung große, große Fortschritte gemacht hat. Und das sieht im Augenblick auch so aus. Das Wissen über den Virus ist auch in der entsprechenden Disziplin enorm gewachsen in den letzten Wochen. Und das ist, ich sehe das alles etwas positiver, muss ich sagen. Auch in der Wissenschaft sehe ich das positiver. Und mit den Virologen, mit denen ich zu tun habe, da sagt kein Mensch, dass sie wüssten, wie die Gesellschaft reguliert werden sollte. Hm.
Da stimme ich Heinz Pude komplett zu, auch bei dem Gedanken, man bräuchte eine flexible Antwort. Flexible Response. Die habe ich eben bisher vermisst. Wir müssen intelligenter, selektiver schützen und die Balance zwischen Freiheit und Gesundheit herstellen. Wo ich wiederum eine kleine Abweichung habe zu Heinz Pude, ist, dass wir nach der Krise so neue Konstellationen möglicherweise sehen. Danny Roderick, der Harvard-Ökonom, Politökonom, hat für mich ziemlich überzeugend argumentiert, dass im Grund die Krise die spezifischen Besonderheiten der Länder nicht überwindet, sondern eigentlich noch viel deutlicher herausbringt. Und ich glaube, dass hier Pfadabhängigkeiten sind, die wir nicht so behende verlassen können. Ich glaube auch, dass es Gerede ist, zu sagen, die Globalisierung bricht oder soll gebrochen werden. Also hier bin ich vermutlich sehr viel mit der gegenwärtigen Realität down to earth. Ich will einen Punkt noch zum Abschluss in die Debatte bringen. Warum mich dieser Shutdown bzw. die Suspendierung der Grundrechte sehr bedenklich stimmt. Was sagt man eigentlich der Bewegung Fridays for Future? Was sagt man den Klimaaktivisten, die schon längst sozusagen ante portas vor der Tür stehen und sagen, naja, was wir lernen aus dieser Krise ist, dass ganz offensichtlich in einer medizinischen Krise durchregiert werden kann und nicht all dieses Brimborium von Alternativen und Debatten erst noch durchlaufen werden muss. Warum machen wir das bei dem Klima nicht ähnlich? Und das Argument ist durchaus in sich logisch. Du sagst, die Erde brennt. Das ist eine, und ich zitiere, das ist eine Menschheitsaufgabe. Und wenn man das so formuliert und schon mal ein Experiment gemacht hat des Grundrechtsausschlusses, dann frage ich mich, wie man das gut abwehren kann, wenn etwa die Klimaaktivisten vor der Tür stehen.
Herr Hüther, wie sehen Sie das? Wie groß ist die Gefahr, dass das Modell des Durchregierens von oben Schule macht?
Also ich hoffe nicht, dass es Schule macht, aber ich sehe die Gefahr und ich halte diesen Hinweis von Wolfgang Merkel für außerordentlich bedeutsam, denn es wird ja sehr schnell immer auf höhere Güter verwiesen und auf die Eindeutigkeit des einen hohen Gutes. Und das war auch der Hinweis von Wolfgang Schäuble, zu sagen, es ist in der Verfassung steht nicht Gesundheit, es steht die Würde des Menschen. Und darum geht es. Und wenn ich das mal noch in unseren Diskussionszusammenhang nochmal einbetten, was heißt das denn? Es heißt doch, dass wir beispielsweise das Miteinander von Intensiv- und Palliativmedizin auch in diesem Zusammenhang diskutieren müssen. Im Augenblick wird so getan, jetzt muss jeder an ein Beatmungsgerät. Aber vielleicht ist es ja, die Antwort kann auch in der Palliativmedizin liegen, die ist viel näher bei der Würde des Menschen, wo es um das Lebensende geht. Das heißt, das auch zu diskutieren, nicht so tun, als hätten wir jetzt hier in diesem Fall für alle ganz klar das Beatmungsgerät und da werden alle sozusagen dann am Ende noch Schluss beatmet, sondern diese Differenzierung vorzunehmen, diese Abwägung, die auch der Einzelne natürlich vornehmen muss. Und dann steht man doch vor einer Frage, die sehr viel differenzierter ist als nur das eine Gut. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einen breiten Blick wählen. Und dann ist das auch, glaube ich, das wichtigste Argument gegen diese Befürchtung, die ich teile, aber damit es nicht dazu kommt, es muss immer wieder in der Breite der Gesellschaft verankert sein. Man kann ja auch sagen, es gibt das Gleiche als Degrowth-Konzepte, Wachstumsrückgabe. Ja, wenn man das mal nimmt, das, was wir gerade erleben, ist ja der Beleg, wie es nur geht, nämlich nur mit weniger Freiheit, mit einem Staat, der in einer bestimmten Weise dann gezielt auch durchgreifen kann. Das ist aber nicht unser Bild von einer normalen Gesellschaft, die immer mit Risiken umgehen muss. müssen. Wir müssen Risiken in jeder Lebenssituation, in jeder Form des öffentlichen Lebens annehmen, sonst würden wir ja nicht den Weg gehen können. Und ich meine, wir tun gerade so, als würden wir das Sterben vermeiden generell. Aber jeden Tag sterben in Deutschland im Schnitt des Jahres 2.500 Menschen. Das ist doch in die Gesellschaft zurückzutragen als Debatte. Und diese Differenzieren, glaube ich, ist das Wichtigste, was wir auch leisten müssen. Das mag eine andere Kultur- und Debattenlage auch sein. Da hat Heinz Bude sicherlich auch einen Punkt. Aber dieses Argument von Wolfgang Merkel finde ich sehr bedeutsam.
Herr Bude, mit Blick auf die postpandemische Gesellschaft, wird die Demokratie Schaden nehmen?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube aber, wir werden andere Formen des Denkens über Demokratie für uns selber zulassen. Und dazu gehört beispielsweise das, was Herr Hüther und auch Wolfgang Merkel gerade angesprochen hat. Es muss so etwas wie eine moralische Diplomatie in der Gesellschaft geben, die jenseits einer kantischen A priorismus oder irgendwelcher Arten von utilitaristischen Supergehirnen, die das alles ausbuchstabieren können in Wahrscheinlichkeiten, was man zu tun hat. Wir gehen hinein, und da ist, glaube ich, Wolfgang Schäuble der wichtige Stichwortgeber gewesen, zu einer Demokratie gehört eine andere Form von Moral, die jenseits von Kant und utilitaristischen Konzepten steht. Und das meine ich mit dieser Vorstellung, wir müssen eine Abwägung haben, die aber nicht eine Abwägung nach Interessen nur alleine ist, sondern auch nach einer Abwägung von Vorstellungen, wie wir eigentlich leben wollen. Und das ist der entscheidende Punkt, der in der Zukunft sich anders stellen wird. Und die Fridays for Future-Kolleginnen und Kollegen haben das gesehen. Ihre Antworten befriedigen mich nicht. Das ist aber die entscheidende Frage. Und was auch noch wichtig geworden ist, wir sehen plötzlich, dass Geld auch eine politische Größe ist. Und das ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung, die für in der Zukunft eine große Rolle spielen wird.
Herr Hüther, welche Spuren wird diese Krise hinterlassen in der Gesellschaft, in der Wirtschaft?
Ich glaube, wir werden in der Wirtschaft auch dann wieder zu Strukturen zurückkommen, die ja nicht einfach wegbrechen. Also es gibt eine international vernetzte Wirtschaft, es gibt den Versuch, innovativ zu sein und die Antworten zu geben für die digitale Transformation, die Dekarbonisierung in einer alternden Gesellschaft. Das wird weiterhin so bleiben und da wird vieles gleichermaßen sein. Aber wir werden sehen, dass wir es mitunter anders tun. Und wir werden wahrscheinlich auch erleben, dass das, was Ökonomen manchmal nicht so diskutieren, dass das Leben im öffentlichen Raum, also das Zusammenkommen in der Gesellschaft, eine hohe Bedeutung hat, wenn wir so vereinzelt zu Hause sitzen. Ich merke ganz praktisch, dass man eigentlich nur noch am Bildschirm sitzt und wie die Menschen dankbar sind, wenn sie mal wieder eine richtige Sitzung, ein richtiges Gespräch führen. Das Gespräch im öffentlichen Raum, das freundschaftliche Gespräch im öffentlichen Raum, wie Hannah Arendt so schön formuliert hat, wird, glaube ich, viel mehr Bedeutung für uns alle gewinnen.
Herr Merkel, Sie haben das Schlusswort.
Ja, ich glaube, was wir aus der Krise, in dem viele doch auch gute Entscheidungen getroffen worden sind, auch von der Regierung, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber was man aus der kritischen Analyse im Nachhinein hoffentlich feststellt, es gibt so etwas wie ein Recht auf Rechtfertigung. Das ist ein Wort von Rainer Forst, einem Sozialphilosophen, der argumentiert, das ist eben das, was unsere Demokratie neben Wahlen, Parlament und Opposition und so weiter auch einfordern. Der Bürger ist Bürger, weil er ein Recht auf Rechtfertigung hat von der Regierung, von seinen Mitbürgern. Und wenn das gleichsam sich stark in der Gesellschaft und in der politischen Gesellschaft durchsetzt, dann haben wir auch aus dieser Krise etwas gewonnen und zur Demokratisierung der Demokratie möglicherweise beigetragen.
Fahrplan aus der Corona-Krise. Wann ist Freiheit wieder möglich? Das war heute unser Thema im SWR2-Forum mit dem Soziologen Heinz Bude, dem Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel und Michael Hüther, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. Die Gesprächsleitung hatte Michael Riesler.